Herzlich willkommen zu Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und ich spreche mit meinen Gästen, verschiedensten Jägern, ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns Jäger wirklich bewegt, weil Jagd einfach mehr ist als Technik und Trophäen. Sie ist manchmal auch eine emotionale und ethische wie auch mentale Herausforderung. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Charaktere hinter der Jagd sichtbar zu machen, ihre Motive, ihre Geschichten und ihre Zweifel. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei mir ist die liebe Isabel. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass du mich als Gast willkommen heißt.
Ja, normalerweise erzähle ich jetzt immer, woher ich die Leute kenne, aber wir kennen uns original 5 Tage oder so. Und es ist auch einfach ein schöner Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Genau, also die Leute von den letzten beiden Folgen wissen ja noch, dass ich in Neuseeland bin. Und das wird auch noch mal eine Neuseeland-Folge. Weil, liebe Isabel, du wohnst mittlerweile in Neuseeland und hast hier das Jagen kennen und lieben gelernt, so wie ich
Ja,
das
auf
verstanden
jeden
habe.
Fall.
Genau. Magst du einfach mal kurz erklären, wer du bist, was du machst und wie du zur Jagd gekommen bist?
Oh, kann ich ganz arg ausholen, aber
Erzähl
um es mal ein
mal.
bisschen kurzer zu halten. Mein Freund und ich sind 2011 um die Welt gereist und danach hat uns Deutschland nicht mehr so gefallen. Und dann sind wir 2012 nach Neuseeland ausgewandert. War nicht der Plan. Wir haben gedacht, wir bleiben ein paar Jahre weg und schauen es uns an und haben uns so unglaublich in das Land verliebt, weil eben so viele Freiheiten hier einfach noch möglich sind, was vor allem auch das Jagen und das Fischen beinhaltet. Es ist wirklich, du kannst wirklich hier dein Boot kaufen, mit dem Boot rausgehen. Wenn ich Deutschen erzähle, dass wir ein Boot besitzen, dass wir fischen gehen, dass wir Hochseefischen gehen, es ist oft so, dass Leute denken, wir sind besonders reich, aber in Neuseeland gehört ein Boot einfach zum Lebensalltag. Ich meine, wir haben so viel Küste um uns rum. Wäre einfach schade, wenn man das nicht nutzt. Wenn man sich dann frischen Fisch fangen kann, frische Langusten selber holen kann, ist natürlich schon toll. Und auf der anderen Seite natürlich eben dann auch die Jagdseite, dass man einfach wirklich in den Busch gehen kann, sich seine Ziegen, seine Rehe, seine Vögel selber schießen kann und seine Tiefkühltruhe füllen kann, seine Nachbarn, seine Freunde versorgen kann. Wir sind beide sehr, sehr outdoorsy und immer unterwegs und immer auf irgendwelche neuen Adventure aus. Und deswegen, das hat uns ins Leben super gut reingepasst. Und jetzt sind wir entweder am Wochenende jagen oder fischen. Und wenn wir nicht fischen sind, dann sind wir jagen. Beides, either or.
Ja, das ist ja auch das Geile an Neuseeland, oder was heißt das Geile, das Interessante an Neuseeland, was ich ja auch gelernt habe. Es gibt ja keine Jagdzeiten, sondern Schonzeiten. Man kann theoretisch jeden Tag rausgehen. Alles, was hier bejagt wird, ist invasiv. Na, das ist auch das. Also, ich habe das bei meinen Stories gemerkt, wenn die Leute, warum musst du hier Trophäen jagen gehen? Ich bin hier überhaupt nicht Trophäen jagen, sondern das ist was ganz anderes. Das ist alles invasiv. Na, und ich habe es ja auch mit meinen Bekannten und Freunden, und die waren alle so wie in Deutschland. Habt ihr eine Deer Season? Ist die nicht immer? So genau das Gegenteil. Aber kurz fürs Verständnis, du hast in Deutschland vorher nicht gejagt, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte mit der Jagd überhaupt nichts zu tun in Deutschland. Wie schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben und über die deutsche Jagd geredet haben, hat mich das eigentlich wirklich ziemlich umgehauen, wie strikt das alles ist in Deutschland. Nicht überrascht, weil ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich sag hier zu den Kiwis immer, in Deutschland brauchst du sogar eine Lizenz zum Golfspielen. Da haut's die dann immer von den Socken. Aber dass wir halt wirklich hier auch einfach uns eine Waffe kaufen können und jagen gehen können, ohne diese ganzen Restrictions, hat es halt auch viel möglicher gemacht, einfach hier das Jagen anzufangen. In Deutschland ist es schon ein Riesending, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich Jäger zu werden. Das kommt mit ganz viel Verantwortung, das kommt mit ganz viel verbundenen Kosten. Und hier ist es wirklich nur ein Freizeitsport.
Das ist quasi jedermanns Recht, ne? So
Ja.
wie in vielen Ländern ja auch das Angeln oder Fischen. Ne? Man macht ja in Deutschland auch einen Angelschein. Man kann drüber streiten, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, dass es restriktiv ist, dass man vorher lernen muss und so weiter. Aber ich denke, da kommen wir noch drauf zu sprechen, was so die Unterschiede sind. Ich würde aber mal dann in deine Jagd einsteigen. Hat die direkt dann angefangen, als ihr ausgewandert seid, oder hat das ein bisschen gedauert?
Das hat schon eine Weile gedauert, weil es klingt komisch, aber es war einfacher, sich einfach eine Angel zu kaufen und ein Boot zu kaufen. Wie schon gesagt, man braucht ja nicht mal einen Führerschein. Das war einfach einfacher. Wir haben damals noch nicht so fließend Englisch gesprochen und dann kauft man sich halt einfach ein Boot und geht fischen. Und es war einfach viel einfacher und wir haben viel Zeit mit dem Fischen verbracht, bevor wir dann und auch schon mehrere Boote besessen und waren schon richtig gut, ja, mit dem Angeln ziemlich erfolgreich, bis wir dann 2021 angefangen haben, uns der Jagd zu widmen. Das Interesse war immer da, aber die Zeit einfach nicht, weil es so viel zum Exploren gab in Neuseeland und einfach so viel verschiedene, ist so schwierig mit dem Deutsch, ne? Verschiedene Landschaften, verschiedene Strände, verschiedene Vulkane, verschiedene alles Mögliche. Und wir waren erstmal ziemlich viel damit beschäftigt, einfach Neuseeland wirklich sehr gut kennenzulernen, dann den Ocean Around Neuseeland kennenzulernen und dann kam das Jagen eigentlich ziemlich mehr am Ende.
Okay, aber trotzdem cool. Was würdest du sagen, so bis heute, was war bis jetzt so dein prägendster Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Es ist wirklich schwierig, das festzulegen, weil, wie schon gesagt, in Neuseeland gehst du halt einfach irgendwo mal jagen, ne? Und
Das
die,
ist,
wie schon gerade gesagt, ja.
wurde mir auch gezeigt. Da gibt es so eine App, habe ich gesehen, na, wo alle Public und Private Lands und was gerade unter Ballot ist, anklickbar ist. Also alle meine Freunde hier haben diese App und tragen sich ein, wo sie überall waren. Und dann kannst du dir theoretisch einen Ort suchen. Dann suchst du dir, wenn du in der Hut schlafen willst, eine Hut dazu. Also Hütte für alle, die es nicht wissen. Und dann gehst du einfach los, ne?
Genau, du musst ja niemandem sagen, wo du bist, in welchem Busch du dich rumtreibst, mit wem du bist, welche Waffen du dabei hast, interessiert niemanden. Und deswegen prägender Moment ist schwierig, weil wir hatten eine Situation, und das Witzige ist, ich würde nicht mal sagen, es war ein Trophäenschuss. Ich würde jetzt nicht mal sagen, ich hatte jemals ein besonderes Tier, auf das ich stolz bin. Prägend war wahrscheinlich mein allererstes Tier, das ich geschossen habe. Das war eine Ziege. Ich habe eine Familie, eine Ziegenfamilie gesehen. Ich stand da und dachte mir, oh Gott, was schieße ich denn jetzt? Das Baby, die Mama oder den Papa? Habe mich für die Mutter entschieden und hatte so ein unglaublich schlechtes Gewissen danach und dachte mir, oh
Deutsche
mein Gott.
Jäger geht gerade auch auf die Barrikaden, verspreche ich
Ah, ne?
dir.
Mir hat es dann so leid getan um das Kind und jeder hat gesagt, hättest du das halt auch mal geschossen. Aber es war mein erste Jagderfahrung. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe mir Riesenvorwürfe gemacht und ich habe mir gedacht, kann ich das überhaupt machen? Ist das was, wo ich mit leben kann, dass ich einfach hier mal so ein Leben nehme?
Ja,
Aber auf
ja.
der anderen Seite wirklich auch dann zu verstehen und zu wissen, dass das notwendig ist hier in Neuseeland vor allem, weil wirklich alles, was in Neuseeland fleucht und kreucht, ist eine Pest, also eine Plage und macht ganz viel von der Vegetation und auch von allem Möglichen wirklich kaputt. Und wenn die Jäger die Tiere nicht schießen, dann werden sie halt vergiftet oder sie verhungern, weil sie einfach im Busch wirklich nichts mehr zu essen finden, weil es zu viele sind. Und wenn die Jäger das Management nicht übernehmen von diesen Tieren, dann sterben die sowieso und wahrscheinlich viel schlimmer. Und
Ja,
ich denke immer
oder.
an einen Löwen, wie der einem Zebra hinterher rennt und das reißt. Und dann denke ich mir, naja, der macht das auch nicht so freundlich. Aber prägende Momente habe ich so viele, wie man wirklich die Entscheidungen treffen muss, wie viel Fleisch man mit rausträgt, weil man eben 4, 5, 6, 10 Stunden im Busch gelaufen ist. Schaffe ich das daraus? Ich gehe durch Flüsse durch, es fängt an zu regnen, ich muss zwischendrin zelten. Bin ich einfach bereit dazu, das wirklich alles zu machen? Es ist mehr die Geschichte um diese Jagd, wie man das Tier findet und wie man das Tier wieder aus dem Busch rausbringt, anstatt mal einfach nur den Trigger pullt und das Tier tot umfallen sieht. Also das ist ja wirklich die kleinste Sache am Jagen.
Ja, und da hast du gerade, also es sind schon ganz, ganz viele Unterschiede, die kommen und die ich auch, also bevor ich hierher gekommen bin, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch schon mit Kiwis in Deutschland gejagt und ich habe den einem danach geschrieben und ach du Scheiße, mir tut das so leid, dass ich dich nicht verstanden habe in dem Moment, weil es so krass anders ist. Ne? Also wenn wir zum Beispiel kurz aufgehen, Ziegenfamilie, Mutter, Vater, Kind. Deutschland hat ja eine lange Jagdausbildung. In Deutschland haben wir auch was, das nennt sich der Muttertierschutz. Also ich darf gar kein Tier erlegen, was noch an der Aufzucht eines Jungtiers beteiligt ist. Ne? In den meisten Fällen ist es die Mutter. Bei Füchsen beispielsweise ist auch der Vater beteiligt. Darf ich auf den Vater nicht schießen, weil die deutsche Weidgerechtigkeit eben sagt, wir wollen nicht, dass das Junge jämmerlich eingeht, weil es keine Milch mehr bekommt, kein Fressen mehr bekommt. Also das ist da schon mal ein krasser Unterschied. Ja, aber das sind wir wieder bei diesem Thema Ausbildung. Neuseeland keine Ausbildung, Deutschland je nachdem monatelange Ausbildung. So, das ist so das eine und eben dieser Punkt. Ne? Bin ich in Deutschland jagen, eher? Ich fahre in mein Revier und ich fahre abends wieder nach Hause. So, und das ist hier halt nicht. Ne? Das war auch sowas, das war so abstrakt für mich. Ich meine, jetzt klar, bei der Tarjagd war das klar, ja, okay, wir fliegen raus und wir sind da 7 Tage und fliegen wieder rein. Aber auch bei den anderen Jagden war so, okay, pack deinen Schlafsack ein, wir sind jetzt mal in der Hut. So, okay, mal gucken. Also, das ist schon so, ich glaube, auch sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man nur eine der Seiten kennt.
Absolut. Und es ist auch wirklich, in Neuseeland wollen sie ja gar keine Jungtiere haben, weil die vermehren sich einfach. Es ist sogar, wenn du ein Trophäenjäger bist, wirst du quasi fast schon animiert zu sagen, schieß deinen tollen Hirsch. Aber wenn du schon dabei bist, schieß danach gleich 5 weibliche Tiere, damit wir einfach in Kontrolle bleiben und sicher gehen, dass die sich nicht so viel vermehren. Weil innerhalb von 6 Monaten sind die Ziegenbestände von dem, was wir gerade versucht haben, wieder hinzukriegen, gerade wieder zurück. Und als Beispiel zu bringen, zum Beispiel, ich gehöre zu einem Verein, zu einem Jagdverein, wenn man es mal so nennt, lange nicht sowas wie in Deutschland, nehme ich mal an. Aber wir gehen alle paar Monate auf eine Farm, um mit der Pest Control, also mit der, um die Plage zu kontrollieren, zu helfen. Und allein im letzten Jahr haben wir 1700 kleine Rehe geschossen. Und es war einfach notwendig, weil die so viel Gras dort essen, dass sie den Schafen das Essen wegessen und den Farmern die Tiere verrecken.
Ja, da muss ich noch mal ganz kurz einwerfen, das ist mir auch aufgefallen. Rehe sind für dich, also ich weiß nicht, ob das, ich sag mal, englisch-deutsches Vokabular sind für dich jetzt gerade alle Hirschartigen, also Dammwild, Rotwild.
Ja,
Okay.
alles, alles drum und dran.
Okay.
Also bei uns sind die Fallow, ich glaube, das ist ja bei euch das Dammwild, die sind mehr
Genau.
auf Farm. Das sind dann die kleinen, wenn ich dann sage, die kleinen Rehe, das sind dann das Dammwild. Die roten sind, das Rotwild ist dann wirklich im Busch. Dann haben wir haben 11 verschiedene
Hirscharten.
Reharten und die findet man auch in verschiedenen Regionen hier in Neuseeland. Und es ist natürlich dann, jedes hat so seine Charakterzüge und wenn du dann eben sagen kannst, ich habe das und das Reh geschossen. Ich weiß nicht, habt ihr Sika dir in Deutschland?
Haben wir auch, ja.
Und das ist bei uns auch, das gibt es in 2 großen Wäldern und da sind wir alle ganz stolz drauf, weil
Ja.
es eben doch schwieriger ist, die zu jagen, als jetzt mal ein Rotwild.
Ja, und es gibt auch auf Stewart Island gibt es auch eine Population Weißwedelhirsche, ne? Also die
Genau.
eigentlich in Amerika unterwegs sind. Jetzt eben kurzer interessante Twist. Das Reh selbst, also Rehwild, ist eine eigene Hirschart, beziehungsweise Trughirschart. Na, und das sind die kleinen, die in Deutschland überall rumstehen. Und das ist
Ah.
eine der wenigen, die es hier nicht gibt. Das ist ich schiebe es jetzt einfach mal auf diesen sprachlichen Unterschied, weil eben im Englischen ist es alles ein Deer, ne? Na, ist
ja,
alles.
gut, wir sagen halt auch schon auch das Red, das Fallow, das Sika, Whitetail, aber es gibt nicht diese krassen Unterarten. Mir ist auch aufgefallen, ich kann mittlerweile dir bestimmt 6 verschiedene Thunfischarten aufzählen und in Deutschland gab es für mich nur den in der Dose.
Ja, ich wurde auch gestern Abend gefragt, meinte, hast du schon den Thunfisch gegessen? Und mein erster Gedanke war, es gibt verschiedene.
Genau.
Also, das ist so krass andere Welten, aber eigentlich gar nicht mal so krass andere Welten. Aber ich verstehe diesen Punkt, was du gesagt hast, dieses, ich darf ich ein Leben nehmen? Das war nämlich, als ich mein erstes Reh geschossen habe, war auch mein allererster Gedanke war, was gibt mir das Recht, jetzt ein Leben zu nehmen, war ganz, ganz stark und da habe ich auch wirklich, den trage ich heute noch mit mir drin. Und mein damaliger Freund, der hat dann das Ganze, ich sag mal so typisch männermäßig, hat gesagt, das Recht des Stärkeren. Na, er hat aber halt recht, da sind wir wieder beim Löwen, beim Zebra, na, was in der Natur das wieder bestimmt. Aber ich hatte so krasse Schuldgefühle und da sind wir auch wieder, ich glaube, Thema Deutschland, Neuseeland im Unterschied. Na, Deutschland hat diese krasse Entfremdung von der Natur. Na,
Obwohl ich
das.
sagen muss, ich glaube, wenn jetzt ein Reh imstande wäre, auch ein Gewehr zu halten, dann würde ich nicht in den Busch gehen, weil ich wüsste, die wären besser.
Ja, da habe ich mal ein Zitat gebracht und gesagt, wir brauchen uns nicht stressen, solange das Wild nicht zurückschießt.
Ja.
Aber das ist ja auch wieder, das kann man ja wieder Grundsatzdiskussionen anfangen, ob das fair ist, ob das unfair ist, ob das jetzt nur weil wir eine Waffe haben und bla bla bla. Na, nichts, was ich jetzt mit bla 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 abwerten möchte, aber es sind Grundsatzdiskussionen, die einfach den Podcast sprengen würden.
Und wie gesagt, ich denke mir halt auch immer, ich schieße lieber dieses Reh, das auf dieser Wiese steht und für sich hin vespert, sein Frühstück hat und bums und es ist weg vom Fenster, anstatt ich einfach blind in den Supermarkt renne und meinen Trolley mit Fleisch volllad, wo ich weiß, oft nicht weiß, wo es herkommt und bestimmt nicht so eine gerechte Haltung hatte und nicht so glücklich war. Ich meine, hier sieht man ja noch viel mehr Kühe auf den Wiesen, aber ich habe mir dann auch gedacht, in Deutschland sind so viele Kühe im Stall und sehen nie das Gras, weil wir einfach den Platz in Deutschland nicht haben. Und die stehen in diesen Ställen den ganzen Tag, ihr ganzes Leben und essen das gleiche Heu. Und ich denke mir, da schieße ich doch lieber ein Reh, das ein tolles Leben hatte. Und dann schmeiße ich auch nicht so viel weg und es sind nicht so viel Stresshormone da drin, sondern ich bringe es nach Hause, ich butsche das, ich mache damit, was ich will, ich verschenke es, weil in Neuseeland darf man es natürlich nicht verkaufen. Aber ich darf meine Nachbarn versorgen, dafür kriege ich dann Eier und Zitronen und Orangen, was ich nicht in meinem Garten habe. Und das funktioniert für mich prima.
Ja, bin ich bei dir, bin ich vollkommen bei dir von diesem ganzen Prozess. Na, und das ist auch wieder was, was mir persönlich hilft. Na, ich sag mal, diese Rechtfertigung zu finden. Na, ganz oft hört man ja das von der Gegnerseite, ihr macht das alle, weil ihr das geil findet, irgendwelche Tiere abzuknallen. Na, ist es aber nicht. Ne? Es ist hinten dran dieser lange Prozess. Und wenn ich Fleisch essen möchte, und das ist einer meiner Grundsätze, wenn ich Fleisch essen möchte, dann muss ich mich doch damit auseinandersetzen, muss herkommen. Und wenn ich das nicht mit mir vereinbaren kann, Thema Massentierhaltung, na, dann brauche ich halt einen anderen Weg oder ich verzichte. Ne? Aber das muss jeder für sich selbst finden. Aber ich bin vollkommen bei dir, diese prägenden Momente. Es gibt, glaube ich, das ist jeder Gast auch gesagt, Tausende. Und das, was es halt, ich sag mal, emotional mit uns macht, ist meistens deutlich prägender als das, was dann letztendlich auf der Strecke liegt. Ne?
Auf jeden Fall. Und schon alleine, wenn ich weiß, ich komme aus dem Busch raus, ob ich jetzt was geschossen habe oder nicht, es ist eigentlich wirklich egal. Aber ich hatte ein tolles Wochenende im Busch, meistens ohne, wenn ich Busch sage, ist es bei uns der Wald, aber es ist wirklich
Ja,
Busch.
es ist wirklich
Also
Busch.
ja, es ist ein ganz anderer Wald. Wir können auch die Tops hunten, was bei uns dann wirklich ist. Du rennst halt 3, 4 Stunden die Berge hoch und dann glasst du halt mit deinem Fernglas, guckst, dass du irgendwo was siehst. Das sind dann mehr Long-Range-Schüsse als eben diese Buschguns, die du dann hast, wo du meistens auf 50 Meter schießt oder vielleicht mal 100, weil es einfach viel zu dicht ist auch da. Aber auch leise zu sein, unerkannt zu bleiben, gucken, dass die dich nicht riechen können, das ist wie Verstecke spielen im Busch und dann eben, wer gewinnt. Aber wie schon gesagt, meistens nehme ich einfach nur mein Gewehr spazieren und komme nach Hause und bin trotzdem happy, weil ich hatte kein Handy dabei. Ich habe mich gechallenged da draußen. Ich war in der Natur. Ich habe einfach mal die Seele baumeln lassen, mich auf eine Sache konzentriert und nicht 2000 Sachen im Kopf gehabt. Wenn ich ein Hirsch, Reh, weiß auch immer, was nach Hause bringe, ist natürlich besser, aber einfach dieses erschöpfte Gefühl, wenn du heimkommst und du hast eine heiße Dusche, nachdem du 3 Tage vor dich hingestunken hast, dann isst du was Leckeres, sitzt auf der Couch und bist einfach fertig und denkst dir, das
Hat
Fleisch habe
sich
ich mir
gelohnt.
verdient. Und wenn es kein Fleisch ist, dann gehst halt wieder.
Ja, absolut. Gibt es da eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ach Gott, vieles. Es ist wirklich schwierig da, sich das so zu überlegen. Du machst so viele Fehler, jetzt nicht mit der Waffe, weil da ist man schon sehr, sehr strikt. Mir ist jetzt noch kein großartiger Fehler mit der Waffe passiert, aber einfach Überschätzung sind Sachen, wo du dann einfach wirklich denkst, ah ja, das kriege ich schon hin, aber dann hast du halt 40 Kilo schwer den Rucksack und musst halt noch 4 Stunden rauslaufen. Schaffe ich das? Ist das überhaupt sicher, wenn ich dann über Flüsse drüber kletter und ich bin total unstabil, weil ich mir zu viel vorgenommen habe, einfach da die richtigen Entscheidungen zu treffen, frierend im Busch zu liegen, weil man Sachen vergessen hat. Ja, auch wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen, welches Reh schieße ich. Es gibt eigentlich jedes Mal, wenn man da draußen ist, auf sich selbst gestellt ist, prägt einen irgendwas, was man mitnimmt.
Ja, absolut. Na, das ist auch das, was ich ganz stark in den Bergen erfahren habe. Dieses, ich gehe jetzt den Berg hoch, aber ich muss auch wieder runter.
Ja,
es
und
ist nur der halbe Weg. Na, und
das
das.
ist wirklich, wo ich mir denke, wenn du packst für ein Wochenende und du hast einen Rucksack voll, du hast deine Waffe auf der Schulter, du packst für ein Wochenende im Busch, was nimmst du mit, damit es nicht gefährlich wird, dass dir nicht kalt wird, dass du sicher bist, aber du noch genug Platz hast, um diesen Hirsch rauszutragen, den du eigentlich schießen willst, warum du eigentlich da reingehst. Und das muss schon sehr, sehr gut geplant und überlegt sein.
Ja, da ist ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter, als ich sage jetzt mal ein entspannter Abend an Sitz in Deutschland. Es gibt Tage, da gehe ich ohne Messer, ohne nichts raus, weil ich das einfach vergesse, aber ich weiß ja, na, okay, dann gehe ich schnell nach Hause und hole es halt, wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ne? Das gibt es da halt einfach nicht.
Nein. Und wo du gerade schon gesagt hast, Messer vergessen, das ist wahrscheinlich auch so was Prägendes, was ich wirklich schlimm finde und daraus auch lernen musste, weil nicht jeder Schuss sitzt immer perfekt, weil, wie schon gesagt, hier kannst du oft nicht still liegen. Es muss manchmal schnell passieren oder du sitzt oder das Reh bewegt sich oder es ist zu dicker Busch. Nicht jeder Schuss ist perfekt, auch wenn du es versuchst. Aber dann wirklich, wenn du dann versuchst, das Reh zu finden und es ist halt leider nicht so tot, wie du dachtest und du hast dann halt keine Waffe oder kein Messer dabei, weil du es vergessen hast, weil du dachtest, oh ja, das hat schon geklappt. Da habe ich gelernt, wenn du dann plötzlich dastehst und dir denkst, da habe ich jetzt Mist gebaut und was mache ich denn jetzt? Gott sei Dank hatte ich immer jemanden dabei, der tapfer genug war, dann den Hals durchzuschneiden oder closer up wirklich zu schießen, weil ich jag gerne aus dem Grund, wie man eben jagt und was da dahinter steckt. Aber ich schieße auch sehr gerne auf Distanz, weil wenn mich dann dieses Reh mit ihren großen braunen Drehaugen anguckt und den langen Wimpern, sind super schöne Tiere und es bricht mir wirklich das Herz, wenn ich da wirklich mit dem Messer die Kehle durchschneiden muss. Sowas finde ich dann schon ein bisschen arg brutal. Deswegen in Neuseeland ist ja auch die Schweinejagd sehr groß und wirklich sehr
Brutal.
brutal.
Ja.
Und es ist ein Riesenhobby für ganz viele Leute. Und ich habe es einmal gemacht und für mich ist es nichts, weil ich mag einfach nicht so nah am Tier dran sein und da
Dazu muss ich
einfach.
sagen, ich habe mich geweigert. Ich habe mich geweigert. Ich hatte ein paar Einladungen. Ich habe mich absolut geweigert. Aber ich würde mal sagen, wir dröseln das mal kurz auf. Weil ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, wenn wir in Deutschland ein Tier schießen, dann haben wir eine obligatorische Zigarettenpause. Also wir warten ganz bewusst 5 bis 10 Minuten ab, dass wir das Tier erstmal sterben lassen. Ich habe hier mein erstes Stück Rotwild geschossen und die sind alle aufgestanden und hingelaufen. Ich war so, was passiert hier gerade? Na, und dann kam der eine Messer raus, Kehle durchgeschnitten und es war ein perfekter Schuss. Na, also 3 Minuten später wäre da nichts Lebendiges mehr drin gewesen. Na?
Aber
Und
du musst
das
es
ist.
hier auch machen, weil der Busch ist so dicht, dass du das Tier sonst nicht mehr findest. Wenn du das nicht richtig triffst und das rennt weg, 10 Minuten später, du findest es nicht mehr. Deswegen am allerbesten ist, wenn du einen Hund dabei hast oder eine Wärmebildkamera hast, wo du es vielleicht dann doch noch finden
Ja.
kannst. Aber wenn das dir den Berg runterrennt und in den dicken Busch reinrennt, du findest dein Reh nicht mehr, wenn du nicht gleich hinterher bist.
Ja, und das ist auch wieder so ein krasser Unterschied. Auch Thema Hund. Also zum Beispiel in den Bergen, wo wir auf der Ballot waren, da waren Hunde komplett verboten. Na? Und in Deutschland musst du einen brauchbaren Hund nachweisen, zumindest, dass du Zugriff auf einen hast. Mittlerweile gibt es also. Das ist mittlerweile schon länger, gibt es anerkannte Nachsuchenführer, die du immer anrufen kannst, auch wenn du selbst keinen Hund hast. Oder du nimmst halt deinen eigenen Hund mit oder lässt deinen eigenen Hund zu Hause und holst ihn dann. So, was hier halt einfach nicht möglich ist. Und dementsprechend, wir haben auch eine Nachsuchenkultur. Wir suchen über mehrere Tage angeschweißtes Wild. Weil, okay, wir schießen nachts eine Sau und dann nicht gefunden, dann gehst du am nächsten Tag und bis du es halt hast, ne, bis du die Gewissheit hast, was passiert ist. Und das war ja auch so 0,0. Und das hat mich auch in einen riesigen ja, Zwiespalt geworfen, wo ich auch gesagt habe, Leute, wir können wir jetzt nicht gehen. Ne? Den einen Tag, den haben wir 2,5 Stunden gesucht. Zwar, ich sag mal, mit einem mehr oder weniger Happy End, nachdem wir jetzt die ganzen Inhalte gesichtet haben. Aber Deutschland undenkbar. Also, da wäre so, wo ist mein Schweißhund, wo ist mein anerkannter Nachsuchenführer? Der Hund hat auch in der Regel Prüfungen, gibt es hier ja auch nicht Hundeprüfungen, über jahrelang gesammelt und kilometerlange Prüfungen nachgewiesen, um dann quasi da zum Einsatz zu kommen. Na, also, ich weiß deutsche Jäger, die sagen, wie das Tier ist weg, na, geh doch suchen. Na, und wenn du stundenlang suchst, suchst du halt stundenlang. Wieder so ein krasser Unterschied. Und Thema Sauenjagd, als ich zum ersten Mal Neuseeländer bei mir unter Wildschweinjagd dabei hatte. Hat er zu mir gesagt, warum hast du ein Gewehr dabei?
Ja.
Und ich war so, weil wir jagen gehen. Und dann wurde es mir hier gezeigt. Und auch hier wird ja aktiv mit Hunden gejagt. In Deutschland verboten, dass du einen Hund auf noch, also auf unversehrtes, lebendiges Wild hetzt, ist in Deutschland verboten, gilt als tierschutzwidrig. Du darfst den Hund quasi nur auf Wild einsetzen, wenn das schon zum Beispiel verletzt ist. Na, dann darfst du den
Verstehe
Hund
ich, ja.
schnallen. Und hier
Also
ist
ich bin,
ja.
ja, ich bin ein riesengroßer Tierfreund. Also wirklich jedes Tier, ich im Großen und Ganzen kann keiner Fliege was, das klingt schlimm, ne? Aber ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Und ich meine, ja, klingt komisch, aber es ist wirklich das Krasse, was mir bei der Schweinejagd wirklich überhaupt nicht gepasst hat, ist einfach das, wie du gerade gesagt hast, die Hunde darauf loslassen. Und das ist auch so überhaupt nicht mein Ding.
Und mir hat auch einer dann ganz stolz gezeigt, guck mal, wer der Hund, der hat das Gesicht schon runtergefressen.
Oh Gott,
Na, und mir ist schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Und der hat ganz stolz die Hundearbeit gezeigt. Und ich war so, ach du Scheiße. Dann sagt er, ja, kommst du mit? Habe ich gesagt, tut mir leid, auf gar keinen Fall.
nee.
Also ich
Also.
liebe die Wildschweinjagd. Das ist meine absolut liebste Jagdart. Aber eben in Deutschland, was heißt, ich gehe dort pirschen, ich schieße sie mit einem sauberen Schuss und das war es auch, aber ich renne nicht mit meinem Hund hinterher und dann messer ich es ab, nachdem mein Hund schon die Ohren aufgefressen hat. Und oh.
Vier, fünf Hunde, das ist ja immer das. Und vor allem finde ich es halt auch so schlimm. Wir hatten ja auch einen Hund, mit dem wir jagen waren. Und ich lieb meinen Hund. Und die so viele Hunde sterben dabei oder werden ganz schlimm verletzt und die Tierarztkosten. Und ich möchte nicht meinem Hund quasi den Darm wieder reinstecken müssen und raustragen, weil ein Wildschwein ihm den Bauch aufgeschlitzt hat. Und solche Geschichten hörst du dauernd. Und
Ja.
deswegen, also,
Und hier
nee.
gibt es ja auch keine Westen und sowas, na, für Hunde. Weil ich habe
Nee.
Bilder von meinem Hund her gezeigt und die hat eine 360-Grad-Schutzweste. Die meinten auch, was hat denn dein Hund da an? Ich sage, ich habe eine Schutzweste, dass die Wildschweine sie nicht aufschlitzen. Warum? Kaufst du dir halt einen neuen? Ich sage, nein, das
Ja.
funktioniert so nicht. Ja, aber vielleicht guter Punkt für die nächste Frage. Passt, glaube ich, ganz gut dazu. Jagd ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Beides, absolut beides. Es ist wirklich, sobald du das Jagen hier verstehst, wird's wirklich eine Verantwortung, weil wenn du den Busch, den Wald, das einfach magst, musst du mithelfen, um das einfach instand zu halten. Weil, wie gesagt, sonst macht sie nicht. Wir haben keine Füchse, wir haben keine Wölfe, wir haben nichts, was diesen Rehen was zuleide tut. Du musst es wirklich machen, sonst, wie vorher schon gesagt, die werden vergiftet, sie verhungern ganz schlimm. Also es wird auf jeden Fall eine Verantwortung. Aber die Passion ist wirklich auch einfach da und das ist wirklich dieses raus im Busch, tief durchatmen, einfach mal langsam machen, weil ich wirklich finde, das haben wir ganz, ganz arg verlernt als Menschen.
Ja.
Und ich bin auch wirklich nicht gut drin, weil ich immer sage, wenn du jagen lernst, musst du verstehen, dass man langsam, ruhig und geduldig sein muss. Das sind drei Sachen, die sind so brutal schwer. Da trainiere ich lieber für einen Marathon, anstatt ich für 3 Stunden rumsitze und auf was warte, was vielleicht nie kommt. Also einfach wirklich zu sagen, nee, ich challenge mich da und ich gehe in den Wald und ich kenne mich da aus. Also das ist schon eine große, große Passion, auf jeden Fall.
Also geht Hand in Hand. Gibt es da einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ja, ich möchte einfach meine Freunde, meine Familie ernähren. Ich finde es toll, dass ich ein Provider sein kann. Also wirklich nicht nur dieses, oh, ich sammle Beeren mehr oder weniger und ich pflanze meinen Gemüsegarten an, sondern dass ich wirklich aktiv draußen sein kann, das Land genießen, was ich gerne mag, neue Orte exploren kann und einfach wirklich nach Hause kommen kann und sagen kann, okay, ich bringe Dinner auf dem Table. Ich weiß, wo es herkommt. Und ich habe zu jedem Stück Fleisch eine Geschichte. Ich kann dir genau sagen, das steht auf unseren ganzen vakuumverpackten Fleischpackungen drauf, wo es hergekommen ist, wann wir es geschossen haben. Und ich kann jedem ganz genau erzählen, wie viel Schweiß und Blut da reingegangen ist, dieses Stück Fleisch auf den Tisch zu bringen. Und ja, das finde ich einfach, das ist für mich ein riesengroßer Grundsatz.
Ja, dieses ich kannte das Tier. Habe ich auch vor kurzem gelesen, erinnerst du dich an das letzte Rindersteak, was du gegessen hast? Oder erinnerst du dich an das letzte Stück Wildfleisch, was du gegessen hast?
Genau.
Na?
Und es bringt dir auch einen ganz großen, eine Portion Selbstbewusstsein einfach, dass du weißt, dass, sagt man es jetzt mal blöd gesagt, wenn wir kein Essen mehr im Supermarkt haben, wenn irgendwas passiert, ich kann da rausgehen und ich kann wirklich mit den Leuten, die ich kenne, mit dem Trade, den wir untereinander haben, ich tausche dir Reh gegen Gemüse, ich tausche dir Fisch gegen Eier, dass wir wirklich hier überleben können und dass ich nicht auf den Supermarkt angewiesen bin. Also das finde ich ganz, ganz toll und es macht sich auch bemerkbar an unserer Einkaufsrechnung. Wir geben so wenig Geld im Supermarkt aus, was natürlich klasse ist, wo man viel Geld sparen kann, wenn man es einfach mit dem verbinden kann, was man sowieso gern macht.
Ja, absolut, absolut. Also da würde ich mal sagen, es ist wirklich diese Fleischgewinnung, Selbstversorgung, so mit als Grundsatz, die da mit drin hängt.
Total. Und ich bin wirklich kein Trophäenjäger. Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, mir irgendwelche Hirschköpfe an die Wand zu hängen oder weiß der Geier. Wenn ich mal einen schieße, vielleicht mache ich es, ich weiß es nicht. Aber für mich geht es wirklich darum, dass ich einfach Fleisch in der Tiefkühltruhe haben möchte.
Ja, so bei mir ist das, und das finde ich mal ganz wichtig, ist manchmal so habe ich das Gefühl, so Trophäenjäger gegen Fleischjäger. Und die armen Trophäenjäger werden da immer total gemobbt. Ich finde das, aber da sind wir beim Thema alles verwerten, wo ich immer sage, wenn ich ein Tier schieße, dann will ich alles verwerten. Und wenn das heißt, ich habe eine neue Deko, dann habe ich eine neue Deko.
Auf jeden
Ne?
Fall.
Das ist so das, was ich immer denke, wo ich so denk, warum basht ihr euch denn gegenseitig? Wir haben gerade in der Jagd dieses Problem, dass wir so viel Feinde im Außen haben, da müssen wir im Innen nicht auch noch anfangen. Und der eine mag's, und wenn ich sie verschenke und irgendwas draus basteln lasse, ne? Weil ich kenne es von mir, also ich meine, ich habe jede Menge Rehböcke rumlaufen, die ich schießen muss. Und wieder Thema muss, ne? Staatlich vorgegeben. Irgendwann geht mir der Platz aus. Das wird jetzt spannend, weil ich so auf Schultermontagen stehe und der Tar wird auch eine Schultermontage. Und wird spannend, wo ich den hinhänge. Wo ich mir dann aber auch dachte, okay, irgendwann wird halt der Punkt kommen. Na, und dann kann man tolle Sachen draus basteln. Oder man gibt sie weiter an Kinder, die sagen, okay, ich habe hier Emil, auch ein Podcast war, der mitgeht. Ne? Wenn ich mit dem zusammen meinen ersten Bock schieße, beziehungsweise er mit mir in den Bock schießt, hat er noch nicht gemacht. Dann kann er auch die Trophäe haben, weil ich weiß, der freut sich darüber so. Und
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt einen tollen Hirsch, das ist halt das Problem, ne? Also ich habe kürzlich einen Hirsch geschossen und ich hätte den gerne ganz mit nach Hause genommen. Aber der
ja.
hat halt 150, 180 Kilo. Ich krieg den nicht aus dem Busch raus. Den muss man halt dann vor Ort auseinanderschnibbeln und dann nimmt man halt nur die Hinterbeine mit raus und die Backstraps hinten raus und vielleicht noch die Frontlegs, wenn man es tragen kann. Aber da kann leider der halt nicht der ganze Hirsch mit rauskommen. Der Rest bleibt dann halt im Wald liegen für die Schweine, die dann auch wieder eine Plage werden, weil die zu viel zu essen haben. Also Neuseeländer helfen sich da nicht viel.
Ja.
Aber es ist wirklich, wenn ich ein ganzes Reh habe, dann auf jeden Fall. Dann gucke ich, dass ich die Skin Tan, wie heißt denn das auf Deutsch? Wenn ich ein
Also es hat verschiedene Namen, aber ich sag jetzt mal, beim Rehwild, Rotwild reden wir von der Decke.
Ah ja, okay,
Wir haben
dann
eine
mache ich die
eigene
Decke drauf.
Sprache in Deutschland.
Oh, es ist ein ganzes anderes Vokabular. Und
Ja.
dann behalte ich auch das Geweih und wirklich, wir kochen die Knochen, damit wir richtig gute, also Brühe draus machen und das als Stock benutzen. Also wir benutzen wirklich alles, wenn wir das ganze Reh haben.
Alles,
Aber es
was ihr
passiert halt
mitnehmt. Ja,
nicht
das ist,
so häufig.
aber das wurde mir auf der Nordinsel beigebracht. Ich zeig's dir mal. Die anderen können es nicht sehen. Das ist auch ein Bild, was ich nicht poste. Mir wurde beigebracht, wie ich einen kompletten Hirsch trage.
Krass, aber das kannst du auch nicht für 4, 5 Stunden machen durch einen dicken Wald.
Ich habe den auch nur danach aufgesetzt fürs Foto. Aber mein Kumpel, der hat den die Berge da hochgeschleppt. Die haben den da zusammengebunden, ihm auf dem Rücken. Also für alle, die dieses Bild nicht sehen können, und ich werde es auch, wie gesagt, nicht posten, weil das ja schwierig ist zu erklären. Ne? Aber man sieht, man kann einen Hirschen quasi so ein Rucksack-Tagetraining. Also die binden die Läufe zusammen und links einen Arm durch, rechts einen Arm durch, und dann trägt man den Huckepack nach Hause. Das ist
Genau, so machen wir das mit dem Dammwild. Weil die haben ja
ja.
nur so 30 Kilo und immer. Also auf jeden Fall, die Hinterbeine werden durch die Vorderbeine gesteckt und dann wird es aufgesetzt auf den Rücken und rausgetragen, während du da wirklich die Berge hoch und runter kriegst. Also auf jeden Fall, das mache ich auch, aber nicht mit so einem Riesending.
Da sind wir also wieder bei den Unterschieden. Ich komme mit meinem Pickup bei mir im Revier überall hin. Alles, was nicht klappt, fahre ich mit dem Auto rückwärts ran, und es findet aber halt nicht statt. Ne?
Nee.
Das ist halt das echt, also spannend. Was mich jetzt interessiert, was war für dich bis jetzt die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Oh mein Gott, da waren wir das war am 1. Januar, da waren wir unten auf der Südinsel, haben gezeltet und wollten von A nach B, weil sind wir hoch auf so eine Ridge gelaufen, haben da oben übernachtet an Silvester, hat gehagelt. Ich meine, hier ist Hochsommer, aber es hat gehagelt. Und wir
Scheiße.
saßen im Zelt und dann, als es aufgehört hat zu hageln, sind wir an der Ridge lang gelaufen und wollten zu einem anderen Camp-Spot laufen und haben dann unten im Tal haben wir zwei Rehe gesehen und haben uns gedacht, oh, klasse, da gehen wir runter und schießen die. Waren uns aber nicht sicher, ob wir es schaffen, still und unaufmerksam da runterzukriechen, ohne dass die uns sehen, und haben gedacht, da sind wir clever und lassen unsere Rucksäcke oben auf der Ridge liegen. Sind da runter für bestimmt 2 Stunden. Die haben sich gesonnt, die haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir da waren. Und wir haben es dann auch geschafft. Wir waren dann unten und haben eins von denen zwei geschossen. Aber dann war es natürlich doof, weil wir alles wieder hoch mussten und unsere Rucksäcke holen. Mussten dann alles wieder runter, weil das Reh haben wir ja natürlich auseinandergenommen und in den Busch gehängt. Haben dann für bestimmt weitere 2 Stunden keine Stelle gefunden, wo wir das Zelt aufschlagen konnten. Zu der Zeit war ich schon fast den Tränen nahe, weil ich einfach so erschöpft war, dass ich nur noch schlafen wollte. Haben dann irgendwann diesen Zeltplatz gefunden, haben dort übernachtet und haben uns gedacht am nächsten Tag, ah, wir laufen einfach zum nächsten offiziellen Campsite, der da im Busch irgendwo war. Kann ja nicht so lang dauern. Naja, wir haben für 2 Kilometer 8 Stunden gebraucht. Und
Boah.
es war wirklich zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich setze mich jetzt einfach hier hin und warte, bis mich irgendein Helikopter abholt. Ich möchte nicht mehr. Es war so dichter Busch. Wir sind die ganze Zeit irgendwelchen Wasserfällen entgegengekommen, irgendwelchen Schluchten, wie wir umgehen mussten. Es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann auf der Südinsel auch noch die Sandfliegen überall. Und ich war einfach so fertig. Und das ist eine Geschichte, wo ich einfach im Nachhinein denke, nee, also es war ein toller Trip. Weißt du, immer wenn man Schlimmes erlebt, dann denkt man sich immer, ich erzähle die Geschichte danach und es war halb so schlimm. Nee, das war wirklich schlimm. Also das möchte ich nicht nochmal so erleben.
Oh, ja, also wie weit südlich wart ihr da? Weißt du
Nur
das?
beim Lewis Pass, also gar nicht so
Okay.
weit, so Mitte Südinsel, just von
Okay.
Christchurch ungefähr. Oh, Henmer Springs, von Henmer Springs sind wir reingefahren, also in einer Stunde
Ja,
in
das
Land.
war, also meine erste Jagd hier auf der Südinsel war hier zur Deutsch-Brotwildbrunft, also Roar, in Fjordland. Mir wurde gesagt, dass es extreme Wetter sind und ich kann es nachvollziehen, wir haben zwar in der Hut geschlafen, aber es hat so geregnet, dass es ist wirklich alles weggeschwommen. Wir sind mit dem Auto erstmal im Bach stecken geblieben, weil die Brücke kaputt war. Na, dann sind wir rein in dieses Jagdgebiet, dann sind wir da rumgelaufen. Ich war ja total überfordert, ich habe keine Ahnung gehabt, was da los ist. Und dann schlägst du dich im Busch. Na, in Deutschland, du hast Wälder, du hast überall Wege. Na, und selbst wenn du keinen Weg hast, dann gehst du aufrecht an den Bäumen vorbei. Na, und da war halt so, und ich stand da
Nein.
und ich dachte mir, ich weiß nicht, wo ich den nächsten Schritt setzen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier trocken bleiben soll, weil es ja auch alles nass. Na, dann Thema Sandflies habe ich noch nie vorher in meinem Leben gehört. Na, und dann dachte ich mir so, was sitzt da auf meinen Händen? Was tut da so weh? Dann bin ich ja noch allergisch auf diese Dinger.
Oh nein.
Ich war also an dem
Ja,
Abend, das
was
war
sind
der
deine Grenzen?
erste Tag an dem Abend, da ich dachte mir, ach du Kacke, ich weiß nicht, wie ich das noch, das waren nur 3 Tage, ich das noch 2 Tage durchhalten soll. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich kann immer noch sagen, ich weiß nicht, ich habe danach mit meiner Mama telefoniert und mir gesagt, ich war noch nie vorher in meinem Leben jagen bis zu diesem Wochenende.
Es ist echt, also wie du schon gesagt hast, nass, es ist so normal, dass du einfach hier in den Flüssen jagst, dass du nass wirst, dass du auf deinem Hinterteil die Böschungen runterrutscht. Es ist ein wirkliches Abenteuer, wie du dich da durch den Busch schlägst. Und deswegen ist auch unglaublich wichtig, dass du Navigation verstehst, dass du ein PLB dabei hast, dass du eben einfach auch sicher bist da draußen, weil es kann so in die Hose gehen. Also Neuseeländer haben schon ein sehr großes Vertrauen in sich selbst, dass sie sich
Ja.
da selber wieder rauskriegen.
Ja, wir haben auch alle gesagt, dann so, du weißt schon, wenn dir da was passiert, du hast ein Problem. Ja, also Krankenhäuser sind da nicht. Und ich weiß noch, ich
Ja.
habe zu meinem Geburtstag, bevor ich geflogen bin, habe ich von meiner Cousine einen Kompass geschenkt bekommen. Und ich habe den zu Hause gelassen, weil ich mir dachte, wozu brauche ich den? Und
Ja.
dann sind wir losgelaufen und ich dachte mir so, okay. Hätte ich die anderen nicht dabei, ich wäre nach 200 Metern, ich wäre verloren.
Es ist echt witzig, wir sind manchmal mit unerfahrenen Frauen im Busch und bringen den bei, wie man jagt. Und wenn man denen dann sagt, du bist wirklich, wie du es gesagt hast, 50, 100 Meter von der Straße weg, und weil du
Keine
automatisch
Ahnung.
followst du diesen Game Trails Und die gehen ja nicht geradeaus, sondern es sind irgendwelche Rehe, die halt ihre Trails da haben. Und die laufen denen hinterher und dann guckst du sie an und sagst, wo ist denn die Straße? Und die gucken dich an und haben keine Ahnung. Und das ist eben auch das Gefährliche, wo du versuchen musst, Leuten beizubringen, zu sagen, du musst wissen, in welche Richtung die Straße ist. Vielleicht ist die 50 Meter weg. Und wenn du nicht weißt, wo diese Straße ist, weil du sie nicht sehen kannst, weil der Busch so dicht ist und ein Hirsch taucht auf oder ein Reh, du kannst nicht schießen, da ist eine Straße. Dir muss bewusst sein, all the time, wo du bist und wo du schießen kannst. Und es ist so unglaublich wichtig, einfach sich damit zu beschäftigen. Und es wird dir hier nicht beigebracht.
Ja, das ist das nochmal, das Ganze. Wir kommen später auf jeden Fall noch dazu, was du machst, weil ich das auch sehr cool finde. Haben wir auch noch ein Plätzchen dafür. Ich mache aber erstmal die Fragen fertig. Und zwar, nächste wäre, wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Ha. Lass mich mal überlegen, weil Druck hasst er eigentlich nicht so. Nicht so wie ihr, denke ich mal. Weil der ist nicht so, Druck machst du dir selber. Und Druck kriegst du vielleicht, wenn du mit deinem Freund jagen gehst und der denkt, das Allerwichtigste in der Welt ist, dass du wirklich jetzt was geschossen hast, während für dich auch der Sonnenaufgang und Untergang schön genug war, um das ein schönes Wochenende zu finden. Aber du fühlst den Druck, jetzt müssen wir was schießen, damit es toll war. Das ist vielleicht das Einzige und das ärgert mich eigentlich mehr als alles andere, weil ich einfach finde, dann geht das totale, das Wochenende einfach, ja, ist nicht so schön, wie es sein könnte, wenn man sich da so drauf versteift. Ja, es ist schön, aber für mich ist es immer so das Icing on the Cake, anstatt das wirklich jetzt, wir müssen unbedingt. Also den Druck an sich mag ich überhaupt nicht. Ich mag eigentlich im Busch zu sein, weil ich keinen Druck habe. Aber Druck von außen kriegt man nicht wirklich. Also, wie schon gesagt, wir haben ja gar keine Regulierungen. Wir haben niemanden, der dich kontrolliert. Wir haben niemanden, der dir sagt, du musst was schießen oder du musst irgendwo wohin gehen. Es interessiert eigentlich wirklich niemanden. Deswegen Druck ist da nicht viel.
Wie ist mit Fehlern?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so viele Fehler habe ich noch gar nicht gemacht.
Darfst du gerne sagen, weil
Ja.
Fehlerprävention ist auch ein Ding.
Ja, Fehler sind eigentlich wirklich mehr dieses Überschätzte, was ich schon gesagt habe, wo man sich denkt, ah ja, das ist kein Problem. Und es ist vielleicht auch kein Problem, wenn man einen 10 Kilo
Kommt
schweren
hinweg.
Rucksack hat. Aber es ist ein Problem, wenn man einen 40 Kilo schweren Rucksack hat. Oder wenn das Wetter umschlägt, dann wird es ein Problem, wo du denkst, ja, habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber so Fehler mit Waffen, auch wenn wir wirklich nicht wirklich also uns beigebracht wird, wie man es richtig macht, vielleicht gerade auch deswegen bist du nicht so selbstbewusst mit der Waffe und passt vielleicht ein bisschen besser auf, weil sie sagen ja oft, dass die meisten Unfälle passieren mit sehr erfahrenen Jägern und es ist einfach daran, weil die Überschätzung so groß ist.
Selbe ist wie
Aber ich,
bei Piloten. Die meisten erfahrenen
ja,
Pilote stürzen ab als.
genau. Und deswegen an sich so Fehler, natürlich versuchst du sie zu vermeiden, wo es geht. Und ich glaube, so weit, so gut.
Finde ich aber eine mega interessante These. Ich meine, von dem, was ich mache und auch aus psychologischer Sicht, da mal zu gucken, ob, ich sag mal, unselbstbewusste Leute da einfach vorsichtiger sind, weil sie wissen, okay, wenn ich was falsch mache, dann knallt es richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Oder kann auch gut sein, dass wir dann so einen Dunning-Krüger-Effekt haben, wenn Leute dann, ich sag mal, eine Prüfung abgelegt haben, eine Waffensachkunde, ja, jetzt kenne ich die Welt und wissen gar nicht, dass sie ganz oben auf dem Mount Stupid stehen. Ne? Super
Ja.
spannend. Ne? Werd ich mal mir näher anschauen, auf jeden Fall. Und Thema kritische Momente, also alles das, wo du sagst, oh Gott, das war aber brenzlig.
Glaube, das habe ich alles schon erzählt. So in dem Moment, wie gesagt, diese Momente, wo du wirklich strugglest, über diese Flüsse drüber zu gehen, wo du im Busch stecken bleibst und dir denkst, ach Gott, ich will nicht mehr. Eigentlich wirklich so mehr diese Sachen. Aber brenzlig, wo ich mir echt gedacht habe, Scheiße, da haben wir jetzt Mist gebaut. Da habe ich eigentlich beim Jagen noch nicht gehabt, beim Bootfahren viel mehr, weil du einfach so weniger in Kontrolle bist, weil es ist der Ocean. Es kann so viel, was du musst so viel kontrollieren und du kannst es nicht kontrollieren und so viele Momente da, nicht viele, aber da sind mehr Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, das hätte in die Hose gehen können. Aber beim Jagen so weit noch nicht wirklich. Wir hatten noch viele Leute hier haben so diese, gerade auch während der Brunft, dass eben viele, viele Leute, die ihre Jagdlizenz, ich will es nicht Jagdlizenz nennen, weil es stimmt ja nicht,
Ihren
ihren
Permit,
Waffenschein
oder?
haben.
Okay.
Ja, ihren Waffenschein haben, die nicht wissen wirklich, wie man jagt oder die es von ihrem Papa gelernt haben, der es von dem Papa gelernt hat. Das ist ja hier auch ganz viel. So lernen Leute hier auch Auto fahren. Merkt man auch. Aber Also es ist wirklich das, wo so viele Leute, die denken, sie haben es voll drauf, im Busch rennen während der Brunft, weil dann ist es ja einfach. Und dann gehst du in diese Gegenden, wo es nicht schwierig ist, hinzukommen, wo du mit dem Auto hinfahren kannst und nur eine halbe Stunde im Busch laufen musst, bis du mal was hörst oder siehst. Und dass da dann wirklich sich die Leute, ich will nicht sagen regelmäßig, aber dass da schon viele Unfälle passieren, dass Väter ihre Söhne erschießen, dass Freunde sich gegenseitig erschießen, weil sie was rascheln gehört haben. Und dann eben dieses, hier heißt's Bugfieber. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch das Gleiche ist.
Jagdfieber.
Ja, genau. Und es ist wirklich ja ganz schlimm zu sehen, dass meistens Männer wirklich so, vor allem wenn ihre Kumpels dann Schirsche geschossen haben und oh, ich muss auch unbedingt ein. Und dann knallen sie halt auf alles, was sich bewegt. Und das ist das, wo ich dann gar nicht in den Busch gehe, weil ich mir denke, nee, das muss ich
Na,
mir nicht
muss
antun.
nicht sein. Ja, das ist auch, als ich herkam, habe ich auch ein Geschenk bekommen. Ich habe ein Busshirt bekommen. Dachte ich mir, warum will ich jetzt hier ein Busshirt? Und dann wurde mir auch erklärt, das hast du, damit andere Leute dich nicht erschießen. Und
Genau.
das war so, okay,
Und
spannend.
dieses Busshirt nimmst du ab und wickelst es um dein Geweih, wenn du diesen Hirsch rausträgst, weil sonst sieht jeder nur den Hirsch, der sich bewegt im Busch und denkt sich, oh, da läuft was, ich schieß mal drauf, aber hat nicht genau geguckt, dass du ja
Was
den
es
auf dem
war.
Rücken hast und ihn nach Hause trägst.
Ja. Ach, spannend. Aber das ist, ich sag mal, gerade dieses Jagdunfälle aus Überschätzung ist ein Ding. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen. Ich glaube aus Österreich, wo es wieder zu einem tödlichen Unfall, ne? Wie sehr ist es ein Unfall? Ne? Das heißt dann immer in Deutschland oder in der Presse, dass sich ein Schuss gelöst hat. Nein, der Schuss, also der Waffe geht nicht von alleine los. Irgendwo war was in der Regel ein Finger am Abzug, wo er nicht hätte sein sollen. Na, und da ist sowas und da bin ich absoluter Verfechter davon. Ich bin kein großer Fan von dem, wie es in Deutschland ausgebildet wird, weil einfach manchmal auch in der Schnelle der Zeit, ne, es wird sehr viel Wert auf Blümchenkunde und Tiere und Wildtierbiologie und Hygiene, was super ist. Aber es gibt zum Beispiel dann Bundesländer, die die wirkliche Schießausbildung vernachlässigen. Wo ich sage, ist doch eigentlich viel wichtiger, dass die Leute lernen, wie man schießt, wie man sicher mit der Waffe umgeht. Und da finde ich es spannend, ne? Hier ist das gar nicht. Ne? Und das wird vielleicht dann durch Eigenverantwortung, wie wir es vorhin schon hatte, abgefangen, weil ich will nichts falsch machen und ich habe wenig Ahnung.
Aber es
Super,
ist
super spannend.
trotzdem zu einem Extent auch eine Kultur manchmal, die schon manchmal ein bisschen dir Sorgen macht. Zum Beispiel gerade während der Entenjagd, die ist ja noch mal ganz anders und die ist ja auch, da ist ja auch eine Season da für diese Entenjagd und die, ich glaube, die geht 6 Wochen. Ich gehe auch einmal im Jahr, gehe ich mit. Ich bin nicht gut mit dem Shotgun-Schießen, deswegen,
Sind wir
also
schon zwei?
gleich, ja, es ist nicht so mein Ding. Aber da wird zum Teil auch wirklich getrunken in diesen Schießständen, wo dann die bauen sich ihre Schießstände selber, die heißen Maimais. Da sitzt du in diesem Schießstand und guckst halt auf den Pond. Dann kommen die Enten rein. Die Regel ist, du darfst die Ente nur schießen, wenn sie am Fliegen ist. Also wird halt mal drauf geschossen. Dann wird sie wahrscheinlich hauptsächlich verletzt und sitzt dann im Teich. Dann schießt nochmal drauf und dann sammelt der Hund sie ein. Der Hund schwimmt raus, bringt sie zurück. Das ist meistens so der Fall. Aber da wird auch schon ordentlich getrunken. Und da denke ich mir halt, ah, eine der großen Regeln ist ja wirklich,
Kein Alkohol,
naja,
ja.
kein Alkohol. Es gibt 7 Regeln in Neuseeland für deine Feierabend. Und diese 7 Regeln wäre schön, wenn du zumindest die beachtest. Aber die policet ja auch keiner. Also da ist auch niemand, der wirklich sagt, hey, mach sicher, dass du das und das und das nicht machst. Ich meine, ich habe seit 5 oder 6 Jahren jetzt meinen Waffenschein. Und mich hat noch nie jemand nach meinem Waffenschein gefragt. Mich hat noch nie jemand nach meinem Permit gefragt, wenn ich irgendwo durch den Busch gelaufen bin. Pff, interessiert niemand so an sich.
Gibt es denn oder was war die wichtigste Lektion, die du bis jetzt in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Lektion. Einfach wirklich. Ich glaube, das sind einfach wirklich solche Sachen mit, vor allem wenn du mit anderen Leuten gehst, die sind oft nicht so fit wie du oder die sind nicht so experienced wie du, dass man einfach sich dem Schwächsten anpasst und einfach wirklich Rücksicht aufeinander nimmt, weil man kann nicht einfach nur das Jagdfieber haben, seine eigenen Ziele verfolgen und sich denken, ah, ich mache das jetzt, wenn du andere Leute dabei hast, auf die du ein bisschen aufpassen musst.
Ja. Guter Punkt auf jeden Fall. Gibt es ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Oh, ganz arg. Gar alles eigentlich. Weil, wie schon gesagt, vor allem auch mit meinem deutschen Background, du denkst halt, und ich hatte nie was mit Jagen in Deutschland zu tun, ist halt, du guckst Bambi und denkst dir, oh, der böse Jäger, ne? Das ist so, wie du aufwächst als Kind.
Ja.
Und wenn du dann aber wirklich hier dich umguckst und weißt, dass es eigentlich mehr Jäger geben sollte, um Neuseeland zu helfen, dass es Essen mehr sustainable ist, dass einfach schon allein, dass ich jetzt weiß, wie sich so ein Tier zusammensetzt und wo die verschiedenen Muskelgruppen sind. Wenn ich jetzt ein Eye-Fillet bestelle, ich weiß, wo das ist im Körper von einem Tier. Diese ganzen Sachen auch einfach, wie toll Essen schmeckt, wenn es selbst gejagt, selbst zubereitet ist. Wie ich gelernt auch Lektionen, dass ich selber langsamer machen muss, dass ich manchmal auch nicht einfach so ungeduldig sein darf, wenn ich erfolgreich sein will bei der Jagd, dass ich einfach mich fit halt und gesund ernähre, um einfach diese Sachen machen zu können, die ich gerne machen möchte. Alles im Großen und Ganzen hat sich wirklich mit dem Fokus auf die Natur und aufs Jagen und einfach zu versuchen, einfach schlauer zu sein als ein Reh, das dort lebt, das keinen Zeitdruck hat, das camouflaged ist. Einfach versuchen, smarter zu sein als das Tier und dann auch manchmal erfolgreich zu sein, dass das nichts Schlimmes ist und dass das was Gutes ist für mich, für meine Freunde, Nachbarn, für meine Mental Health, für Neuseelands Environment. Es gibt wirklich keinen negativen Punkt am Jagen in Neuseeland.
Sehr cool, sehr cool. Und vor allem, also gerade wenn du sagst, du kommst in Deutschland, wenn man nicht aus der Jagdfamilie kommt, ne, und ich sag mal, dieses Disney-Bild, dass die Natur lieb und freundlich ist und ja, ist sie nicht. Es ist so,
Nee.
so traurig, das ist, es ist sie nicht. Ne? Und ich höre jetzt schon wieder diese Argumente so von wegen, ja, wer hat denn die Tiere alle nach Neuseeland gebracht, die jetzt hier invasiv leben? Na, aber wir können halt nicht das, was die Menschen vor, keine Ahnung, wie viel 100 Jahren hier an Scheiße verzapft haben, jetzt einfach sich selbst überlassen. Na, weil ich habe einen Kiwi im Busch gesehen. Das sind so süße Tiere.
Ja,
Aber
aber und deswegen, die muss man ja beschützen. Wenn man die Possums nicht schießt, die Frettchen
ja.
nicht schießt, dann gibt es die bald nicht mehr.
Ja, ich bekomme auch gerade die ganze Zeit natürlich Reels in Feed gespielt und sowas, wo auch einer zu dem Kiwi hingeht und ihn erst berühren muss, bis der dann mal aufsteht und sagt, Hu, Feind, ich lauf weg. Na, das war auch über den ich gesehen habe, bin ich hinterhergelaufen. Also duck, 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 ist der so gedackelt. Ich mir auch dachte, wenn ich jetzt einen Kescher habe, habe ich ein neues Haustier. Also,
Ja, die sind
so,
schon nicht
und
so clever.
ja, aber woher auch? Na, wenn man sich die Evolution anschaut, die haben nie irgendwas gehabt, wovor sie weglaufen mussten. Na,
Ja,
die haben
eben.
halt. Und
Eben.
jetzt haben sie halt. Na, ich wusste selbst nicht, dass es hier Possums gibt. Na? Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was liegt hier am Straßenrand? Die werden natürlich relativ oft überfahren. Und dann war ich auch auf einer privaten
Ganz
Farm
schlimm.
jagen und dann hat der gesagt, schieß so viele Possum, wie es geht. Hier ist ein 22er. Die sind total süß und possierlich. Also ich liebe die. Und mir tut das auch weh. Also ich habe auch totales Problem damit, generell auch in Deutschland, sei es Füchse oder Dachse oder Waschbären zu bejagen, weil es dieses Motiv Fleisch wegfällt. Ne?
Genau, da
Das ist
stimme ich
so,
zu.
so und
Aber es
da.
ist wirklich, die fressen die Vogeleier, die machen alles kaputt. Also, und auch hier wirklich die wilden Katzen nehmen überhand. Und wer auch immer kommentiert, und da gebe ich dir recht, aber die Leute wirklich werden sagen, wer ist denn schuld? Aber wir wissen alle, dass Menschen wahrscheinlich wirklich die blödste Spezies überhaupt sind. Und ich meine, nur weil wir das eben mal gemacht haben und mal wieder was Blödes gemacht haben wegen unserem eigenen Profit, das dann überhand genommen hat. Warum sollten dann jetzt wir nicht einen Vorteil daraus ziehen und sagen, okay, wir machen jetzt versuchen, was Gutes draus zu machen, so gut wie es geht. Natürlich wäre es ideal gewesen, wäre es nie passiert, aber es ist passiert.
Das können wir nicht rückgängig machen und es ist schade. Es ist schade, es ist definitiv schade, aber wie gesagt, Augen verschließen vor der Wahrheit, der bringt halt nichts. Und da
Falls
vielleicht auch,
heute.
ja, du darfst gern. Also, wenn ich wollte sagen, was vielleicht auch ganz wichtig ist für den Hintergrund hier, wir reden ja jetzt gerade über, ich sag mal, private Jagd in Neuseeland, also das, was hier die Einheimischen machen. Na, es gibt ja auch Trophy Hunting hier, und zwar, also ich sag mal, das, was ich eher unethisch finde. Wir züchten möglichst große Trophäen auf irgendwelchen Farmen, um sie dann zu verkaufen. Dass wir darüber nicht reden. Na? Oder ich meine, es wäre sicherlich auch ein spannendes Thema, aber ich bin nicht tief genug drin und ich weiß nicht, ob du tief genug drin ist, sondern also, dass wir hier gerade wirklich das, was machen die Einheimischen, was machen die privaten Jäger hier. Und zwar nicht zu ihrem Vergnügen, na, auch wenn man Freude dabei haben darf, in der Natur zu sein, im Busch zu sein. Wie war es, das Reh outzusmarten, ist ja, wie gesagt, auch nichts Verwerfliches, wenn man positive Gefühle hat. Na, aber eben dieser Punkt, dass das nicht zum Spaß passiert, dass es das auch nicht passiert, weil wir das so geil finden, sondern dieses große ganze Konzept. Und das ist manchmal einfach auch schwer zu greifen als Jäger. Thema, Possums müssen bejagt werden, damit der nächste Kiwi nicht gefressen wird. Das ist für unser Gehirn nicht einfach greifbar. Ja, weil wenn ich ein Reh schieße und das danach esse, ist das greifbarer, als wenn ich oder in Deutschland einen Fuchs schieße und mir dann toll denke, so ja schön, das war jetzt im Sommer, ich kann nicht mal den Balg verwerten. Das ist total schwer zu begreifen, weswegen diese Hintergründe so wichtig ist und deswegen so wichtig ist, diese Hintergründe raus in die Menschheit zu bekommen. Aber da können wir uns im Mund fusselig reden. Die, die es nicht hören wollen,
Absolut.
die wollen es nicht hören.
Ich wollte gerade nur sagen, auch falls irgendjemand das mehr interessiert, wie diese ganze Deer-Geschichte, wie das in Neuseeland abgelaufen ist, da gibt es auch einen ganz tollen Podcast, der heißt Deer Wars, also Rehkrieg, mehr oder
Habe ich sogar
weniger.
gehört.
Der ist fantastisch. Also er ist wirklich sehr insightful, sagen wir es jetzt mal so, wie krass das hier war in Neuseeland, wo Leute wirklich vom Helikopter runtergehangen sind an Seilen ohne Sicherung und wirklich diesen goldenen Deer hinterhergerannt sind, weil sie sich dumm und dämlich verdient haben. Also es war schon sehr gefährlich und es war eine richtige, ja, richtige Sucht für eine ganze Weile hier für ganz viele Leute. Also es ist schon interessant und dann zu sehen, wie es jetzt gemanagt wird, selbst wenn es für Deutsche wahrscheinlich total chaotisch klingt, ist dennoch viel besser als die Entwicklung war, ist definitiv da.
Ja. Es ist spannend und ich habe es heute erst gesehen. Ich will noch überlegen, ob ich das poste. Ich habe eine Ad bekommen von der neuseeländischen Regierung auf mein Handy über Wallabies. So von wegen, wo wirklich drin steht. Ich weiß, ich habe es gescreenshottet, vielleicht lade ich es hoch in Form des Podcasts, wo wirklich drin steht, Wallabies are not wanted here. Also Wallabies wollen wir hier nicht haben. Na, wer Wallabies nicht kennt, das sind relativ süße Mini-Kängurus. Wenn man so beschreiben kann. Und da steht wirklich, stoppt hier Pest Spreading, also stoppt, dass diese Krankheiten ausbreiten. Dann wird auch erklärt, dass sie, was sie alles zerstören und dann kann man da wirklich draufklicken und sozusagen mithelfen, zu sagen, wo sie sich aufhalten, dass sie wahrscheinlich, und da macht das die Regierung in Neuseeland ja auch total viel, gekallt werden, also entnommen werden, ob das oder vergiftet werden oder was auch immer. Und das ist grausam und nicht schön, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Finde ich aber krass, dass die neuseeländische Regierung das, also die Bevölkerung so mit einbezieht. Und da scrollt man über Instagram und auf einmal kriegt man so eine Ad. Na, bräuchten wir wahrscheinlich in Deutschland auch mal, dass Leute verstehen, es, was das große Ganze ist. Na, aber mal gucken, dauert wahrscheinlich noch.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist es auch wirklich viel schwieriger, weil dort eben so viel mehr Menschen auch leben einfach und mehr Menschen reguliert werden müssen. Ich meine, 5 Millionen Menschen hier im Vergleich zu 90 Millionen oder was mittlerweile in Deutschland durch die Gegend rennt, da kann man es halt doch nicht so einfach sagen, na, kaufst dir halt mal eine Waffe, weil es halt doch schon, die Regulierungen müssen schon strikter sein.
Ja, ich habe gerade mal nebenbei geschaut. Ich meine, Berlin hat fast 4 Millionen Einwohner. Na, das ist
Krass,
eine
ja.
Stadt, die fast hier 3.900.000 Einwohner. So, das ist fast Neuseeland in
Ja.
Berlin. In Berlin. So.
Ja, das ist
Und
schon krass.
Leute, die wahrscheinlich, ich will nichts gegen Berliner sagen, ich kenne sehr coole Berliner Jäger, die Großteil in der Stadt halt wohnt, ne, und gar nicht diesen Bezug dazu hat, ne. Es ist spannend, es wird auf jeden Fall auch spannend, deswegen coole Überleitung zur nächsten Frage. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Also Neuseeland versucht ja wirklich, ich meine, sie versuchen es strikter zu machen. Also das ist klar. Ich fand es schon ganz arg witzig. Vor ein paar Jahren haben sie das neue Gesetz erlassen, dass Jäger oder einfach Waffenbesitzer. Es muss ja hier nicht mal ein Jäger sein. Du kannst ja als Bauer eine Waffe besitzen, weil du die Possums verschießen musst oder deine Kühe selber schießt. Also Waffenbesitzer, sagt man es jetzt mal so, dass die ihre Waffen registrieren müssen. Und ich fand das schon extrem, weil in Deutschland denkst du dir, was? Da haben Leute, die gehen einfach und kaufen sich eine Waffe, haben 5, 10, 20 Waffen zu Hause und keiner weiß das. Ist schon krass. Also wir haben wirklich geschmunzelt und haben uns gedacht, und Neuseeländer regen sich auf, dass sie es jetzt angeben müssen und das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Und du denkst dir, naja, das ist bestimmt nicht schlecht, wenn Leute wissen, was für Waffen du zu Hause hast. Also ich glaube, sie bringen schon mehr Regulierungen rein. Aber Neuseeland hat auch kürzlich ihr Budget gemacht für 2026 und da ist auf jeden Fall Geld mit drin, um auch auf die Education und auf die Safety von Firearms wirklich sich auch zu fokussieren. Also ich glaube, das sind über 4 Billionen, die sie wirklich in die Jagd stecken wollen. Das Game Council guckt wirklich danach, auch wirklich mit der Pestkontrolle. Sie haben mittlerweile auch, sie nennen es Herd of Special Interest. Also sie appointen immer verschiedene Herden. Jetzt zum Beispiel die Sika wurden jetzt kürzlich da mit einbezogen, wo sie wirklich das monitoren und gucken, wie viele sind da. Wie die chippen die, gucken sich das Verhalten von denen an, schauen, wie weit die traveln. Da gibt es eine Seeker Foundation, die sind da wirklich ganz groß drin, wo sie auch die sich die Kiefer angucken, wie alt sind diese Tiere, wie schon gesagt, wie weit traveln die, wie vermehren die sich und wirklich da in Research viel mehr investieren werden in der Zukunft. Ich denke, für die Jäger, für die Recreational Jäger wird es bestimmt strikter, aber das dauert noch eine ganze Weile.
Ja, ich meine, das war, ich habe ja auch hier mit Glenn von Mental Hunts zusammengearbeitet oder arbeite noch zusammen. Da war ja, ich meine, das Attentat in Christchurch ein ganz großer Auslöser dafür, dass da eine Gesetzesänderung reinkam. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe vor kurzem eine coole Grafik gesehen, wie viele Länder Waffen haben. Und Neuseeland hat 26,3 Waffen pro 100 Einwohner, was sehr im weltweiten oberen Bereich liegt. Na, also weit hinter Amerika, die haben über 100. Aber Deutschland hat 19,6 Waffen pro 100 Einwohner. Also schon mal deutlich weniger. Wir sind da eher im Mittelfeld. Ist interessant auf jeden Fall. Und ich finde da, wie gesagt, zum einen cool, dass der neuseeländische Staat sich stark dafür einsetzt. Zum anderen finde ich, so das, was ich zumindest mitbekomme, was beim Staat ja oft mitschwingt, es entscheiden Leute, die in irgendwelchen Büros sitzen, die wenig, ich sag mal, draußen unterwegs sind und eher so auf Papierlage. Da wünsche ich mir in Deutschland, wahrscheinlich in Neuseeland auch einfach ein bisschen mehr Praxisbezug. Ne? Dieser Themenpunkt, was ich nicht verstehen kann, warum darf ich als Jäger in Neuseeland mein Fleisch nicht verkaufen? Ne? Was ich verstehen kann, weil es gibt keine Prüfung. Das ist so das, was ich kaufe. Aber es ist schade. Also ich habe es ja auch mitbekommen, dass teilweise Cullings oder mir wurde es gesagt, dass Cullings halt weggeworfen werden. Na?
Sehr schade. Das ist wirklich die, wenn sie einfach das ganze Reh liegen lassen und Tonnen an Rehfleisch verrottet irgendwo in Neuseeland, wo du denkst, wie viele Leute haben Hunger? Ich meine, wir haben viele Unternehmen mittlerweile, Organisationen, die gehen raus und schießen ganz viele Rehe, verarbeiten das Fleisch und geben es an Foodbanks, einfach für Leute, die Hunger haben. Verschenken darf man es ja. Also das ist natürlich super. Was ich bei der Politik auch toll finde, wir unsere Waffenministerin oder wie man es auch immer nennen mag, das ist eine Frau und eine Jägerin. Und
Sehr
ich habe mich
gut.
mit ihr getroffen im Parlament vor ein paar Monaten und sie hat gesagt, vor 15 Jahren hat sie noch nicht gejagt und sie hat sich das Jagen beigebracht und sie ist wirklich so eine selbstbewusste Frau geworden, von eigentlich eher introvertiert und schüchtern, 4 Kinder großgezogen, versucht, das Haushaltsbudget irgendwie zu managen. Und dann hat sich sich's Jagen beigebracht und einfach hat diesen großen Selbstbewusstseinsboost gekriegt, wo sie gewusst hat, ich kann meine Familie versorgen, ich kann in den Busch gehen und Fleisch auf den Tisch bringen, ich
Ja.
kann meine Kinder versorgen. Und das hat ihr auch geholfen im Parlament, sich hochzuarbeiten und ist jetzt die, die sich für
Sehr cool.
Waffengesetze in Neuseeland einsetzt. Und die geht raus, wir haben jedes Jahr eine große Ziegenschießveranstaltung. Also das ist ein Riesenwettbewerb. Die geben 70.000 bis 100.000 $ in Preise weg. Und das Einzige, was sie von dir wollen, ist, dass du so viele Ziegen wie möglich schießt. Du sollst denen den Schwanz abschneiden, weil keiner erwartet von dir, dass du Ziege isst. Die finden Ziege hier eklig. Also finde
Ich
ich auch
fand's
ganz
lecker. Ich habe
besonders.
meine Ziege gegessen, die ich
Ich
geschossen
esse meine Ziegen auch. Und sie sind aber so eine große Pest, dass sie einfach sagen, lass sie liegen, ist es eh nicht wert. Schneid den Schwanz ab, bring den zu deinem nächsten Hunting and Fishing Shop und da werden die Schwänze gezählt und der die meisten Schwänze bringt, in der Zeit, wo der Wettbewerb da ist, der gewinnt die großen Preise und die Justizministerin ist da auch immer mitten dabei und schießt ihre Ziegen und also die ist wirklich, wirklich
Cool.
in der Materie drin, die sitzt nicht nur am Schreibtisch, was ich toll finde.
Cool. Ich finde, da könnten wir auch noch mal, also es ist nur noch eine Frage übrig, die machen wir ganz zum Schluss mit, was du den Hörern mitgeben willst, dass die Leute mal wissen, also wo sie dich einmal finden, ne, auf Instagram. Ich weiß, ich habe den genauen Namen nicht im Kopf, wie man es schreibt, mit Unterstrich, Punkt.
Oh,
Magst du
ich
es mir?
auch.
Ich schreibe es in die Show Notes. Es ist auf jeden Fall Wild Chicks mit einem X hinten dran. Und du setzt dich ganz stark dafür, genau, wild unterstrich chicks mit x unterstrich nz. So, ich schreibe es auch in die Shownotes rein und auf meinem Instagram finden wir uns auch. Und du setzt dich ganz stark dafür ein, dass mehr Frauen in die Jagd kommen, ins Boot fahren kommen, ins Angeln kommen. Magst du da kurz mal erzählen von deiner Seite? Ich weiß, kurz ist schwierig, aber ich
Ich kann es
denke.
kurz zusammenfassen. Es ist wirklich, als ich angefangen habe mit dem allem hier in Neuseeland. Neuseeland ist so das Land, wo Milch und Honig fließt, wie jeder immer sagt, ne? Aber es ist wirklich das Hunting und das Fishing riesengroß und egal, wo man hinschaut, es sind eigentlich meistens nur wirklich sehr männerdominiert. Die Frauen, die es gerne machen, sind oft die Mitbringsel, nee, Anhängsel. Anhängsel heißt die Anhängsel von ihren Männern oder von ihren Papas oder von ihren Brüdern. Und haben oft nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich nehme jetzt meine Waffe, ich gehe da raus und schieße mal einen Hirsch. Auch schon, weil wir von der Physik einfach, nee, Physik heißt es nicht, wie heißt es, von der
Physiologie.
Physiologie, einfach oft auch nicht so stark sind, dass wir sagen, wir gehen jetzt für 4 Stunden in den Busch, wir schießen ein Rotwild, wir tragen es raus. Da musst du halt ganz anders denken, dir ein ganz anderes Selbstbewusstsein aneignen, wenn du mit deinen Kindern jetzt fischen, jagen gehen möchtest. Und ich habe einfach eine Community gegründet, die heißt Wild Chicks. Und wir bringen Mädels bei, wie man das eben alles selber macht, dass sie nicht immer das Anhängsel sind, dass sie sich selber ein bisschen mehr trauen, dass sie sich selber mehr zutrauen, dass sie das Selbstbewusstsein aufbauen, zu sagen, hey, ich kann meine Familie versorgen, weil ich habe eine Statistik gelesen. Sie sagen, sie erwarten, dass bei 2045 erwarten sie 40% von Frauen, dass die Single sind. Und dann habe ich mir gedacht, ha, also ihr
Ach
müsst
ja, stimmt,
rausgehen.
die Male Loneliness Epidemic.
Ja, genau. Und dann denkst du dir, geht da raus, jagt eure Hirsche, fangt eure Fische, macht es mit euren Kindern, mit euren Freundinnen. Es sollte nicht mehr komisch sein, dass zwei Frauen gehen jagen, zwei Frauen gehen fischen oder die Frau fährt das Boot oder die Frau schießt den Hirsch. Es ist einfach immer noch immer der Mann, der Mann, der Mann. Und ich versuche das einfach mit Wild Chicks zu ändern und wirklich eine Community zu bilden, wo Frauen untereinander einfach sich gegenseitig helfen, motivieren, sich beibringen können. Weil, wie schon gesagt, durch das, dass man hier keinen Kurs macht, es ist oft angenehmer, wenn man einfach mehr Bescheid weiß, anstatt du deinen Waffenschein kriegst und nicht mehr weißt, was für Kaliber es da draußen gibt. Und du denkst dir, was kaufe ich denn jetzt überhaupt? Oder wie navigiere ich überhaupt im Busch? Du hast diesen Schein, aber du weißt nicht, was damit anfangen. Und das ist diese Unsicherheit, und wo du nicht weißt, was du damit machst. Und deswegen greife ich den einfach ein bisschen unter die Arme und bringe ihn bei, wie man das alles macht, damit sie es selber machen können.
Ja, also ich finde es voll cool, habe ich dir auch gesagt. Finde ich mega. In Deutschland kommen Frauen zum Glück immer mehr in die Jagd. Ich meine, jetzt haben wir das Problem ohne Ausbildung nicht. Aber auch ein Riesending, ne? Sich da mehr zu trauen, würde ich mal sagen. Deswegen volle Unterstützung zu dem Projekt. Auch für alle, die das hier hören. Isabel macht zwar Content auf Englisch, aber sie ist Deutsche, sie versteht euch, wenn ihr ihr schreibt. Sie freut sich bestimmt über den einen anderen Follower, Followerin, Unterstützung. Wer weiß, welche Projekte da noch kommen. Wir haben auch schon uns jetzt zwar nur online unterhalten, weil Neuseeland sehr lang ist, geografisch. Und ich bin ganz im Süden und sie ist ganz im Norden. Da auch, wenn irgendjemand von euch sagt, ich würde jetzt einfach mal sagen, Mädels, aber natürlich auch Jungs, die sagen, okay, die Jagd in Neuseeland oder generell Neuseeland interessiert mich mega. Und wenn ich dort jagen gehen will, will ich vielleicht nicht gerade auf eine Trophy Farm gehen. Dann könnt ihr mir schreiben, könnt ihr Isabel schreiben. Ich kann von meiner Seite sagen, es lohnt sich, auch wenn der Flug wirklich lang ist. Und warum nicht, ich sag mal, eine normale Reise verbinden oder was auch immer. Da fühlt euch frei, euch zu melden. Aber Isabel, du darfst jetzt noch einmal sagen, was ist deine persönliche Botschaft, die du den Hörern des Podcasts mit auf den Weg geben willst?
Ich glaube, es ist einfach ein offenes Mind haben, wirklich einfach, was passiert in der Welt und das nicht mehr so stecken bleibt immer in diesem, oh, aber wir machen das nicht so und einfach diese Keyboard Warrior, die zu allem was zu sagen haben. Hier läuft es anders ab. Ob es richtig oder falsch ist, lasst es mal dahingestellt sein, für jedem das seine, aber einfach hier ist es notwendig, die Pestkontrolle zu haben, zu gucken, dass die ganze Natur in der Balance bleibt. Dafür braucht man einfach die Jäger, einfach dafür auch Verständnis aufzubringen. Wie gesagt, Sachen, mit denen ich nicht übereinstimme, stimme ich nicht mit überein, aber ich muss da jetzt keinen Druck ausüben auf andere. Wenn denen das so passt, lass jedem sein Ding machen, solange wir zum großen Ganzen beitragen, dass die Welt ein besserer Platz wird, dann ist es in Ordnung. Und für die Mädels möchte ich einfach auch noch sagen, traut euch was. Und selbst wenn man sich immer zurücknimmt und sich denkt, ah nee, mal anders, wenn die Kinder aus dem Haus und wenn mal das Geld da ist, nee. Es ist immer der perfekte Zeitpunkt, ist genau jetzt und einfach mal rausgehen, was ausprobieren, wenn es bei euch schon im Kopf rumgeistert, mal sich für die Jagd zu interessieren, ob in Neuseeland, ob in Deutschland, weiß der Geier was, einfach macht's einfach, traut euch was.
Es wird nicht schaden. Und ich habe es erst in meinem Post geschrieben, keiner steht morgens auf mit dem Gedanken, wie kann ich der Natur schaden, sondern die meisten stehen auf und wollen wissen, was sie besser machen können. Und dementsprechend da kann ich mich anschließen, dass die Leute ihren Weg gehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Isabel, für deinen offenen Einblick, für deine Gedanken, für deine Erfahrungen. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, den Hörern gefällt die volle Folge auch. Und wem die Folge gefällt, lasst bitte wie immer eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast, teilt ihn mit Menschen, die sich für die Jagd interessieren und die Menschen dahinter. Und falls ihr selbst eine spannende Geschichte habt oder jemanden kennt, der eine spannende Geschichte habt, dann freue ich mich über euren Vorschlag. Da könnt ihr mir einfach schreiben, entweder per E-Mail oder unter Instagram bei hunting.tales. Und dann nochmal der Aufruf, folgt alle Isabel und unterstützt ihr Projekt. Und dann würde ich sagen, liebe Isabel, mach's gut und wir hören uns bestimmt auch bald.
Danke, du auch, und ich freue mich auf viele spannende Projekte, hoffentlich in der Zukunft.
Auf jeden Fall.